Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die Sendung von uns, vom Computer Club 2, heißt heute 395. Sie ist nicht mehr ganz so weit weg von der 400. bei der wir uns ein bisschen ins Zeug legen wollen. Wir wollen sie ein bisschen länger machen als eine normale Sendung. Wir wollen ein paar mehr Themen reinbringen. Wir wollen ein paar mehr gedankliche Informationen dazu tun. Das soll so ein bisschen zusammengerührt wirken, wo alle Teile, die da stattfinden, hochinteressant sind. Ob uns das gelingt, das weiß ich nicht. Wir hoffen es natürlich und wir werden einiges dafür tun. Ich muss heute davon erzählen, dass ich gerade heute, obwohl es 14 Tage später gesendet wird, gerade heute erfahren habe, dass man meine Kreditkarte gehackt hat. Und zwar gab es da es gab da bei mir zwei, drei SMSen auf dem Apple-Handy, dass da jemand 17 Euro abgebucht hat auf der 3594 oder wie meine Karte heißt. Daraufhin habe ich dann irgendwann meine Karte rausgenommen. Ja, genau, diese Nummer stand da drauf. Und es war tatsächlich meine Kreditkarte, die da seit dem 26. Oktober benutzt wurde, um bis zum 2. November, also ich das Ding habe gesperren lassen, bis zum 2. November etwa 570 Euro hat abbuchen können. Das ist jetzt vorbei, die Karte gibt es nicht mehr, die Karte ist gesperrt. Und mir ist es unklar, wie jemand zu meinen Daten gekommen ist und das mit mir so machen konnte. Ich hatte ein Limit von 6.500 und das Limit ist genau erreicht worden durch die Überweisung an fremde Menschen von 500 und so und so viel. Und das jetzt geht es los. Jetzt muss ich also da bis zum Mitte November muss ich warten, bis dann feststeht, was alles da rüber bestellt wurde. Und dann muss ich zur Polizei gehen, dann muss ich eine Anzeige machen, dann geht die Anzeige zu der Kreditkartenfirma und dann macht die Kreditkartenfirma auch eine Anzeige, nachdem sie weiß von mir, dass ich da irgendwie, nicht mehr einverstanden war. Und dann erst gibt sie mir jetzt dann zurück, das ist dann am 12. November zurück, was abgebucht wurde. Dann kann ich mit diesem, was abgebucht wurde, zur Polizei gehen. Die Polizei nimmt die Anzeige auf und was damit passiert, weiß man. Das geht dann einfach ab irgendwo zur Registration und da kommt dann jetzt der Kartenservice und sagt, bezahlen wir dir, was du da verloren hast. Ob es so sein wird, ich weiß es nicht. Der Kollege Rudolf, der weiß da mehr. Ne?
Ich bin erstmal so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt, nachdem du 4 Minuten deinen ersten Beitrag gemacht hast, auch die ganzen Zuhörer begrüßen darf und sehr freundlich.
Ist doch schön.
Und ihnen mitteilen, dass wir uns freuen, dass wir wieder für sie da sind. Ja, normalerweise, Herr Back, wenn wir dir nicht ins Wort fallen, dann kommt dann nach deinem Beitrag, nach deiner Begrüßung der Nachspann. Also, herzlich willkommen, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wieder bei uns sind. Und der Heinz Schmitz ist auch da. Ich habe ihn schon gehört im Hintergrund.
Ja, auch ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass wir nicht nur so ein trauriges Thema haben wie der Wolfgang, sondern dass wir auch schöne Themen zu berichten haben. Denn so ein Kreditkartenraub ist ja nicht sonderlich lustig.
Das wird einfach zurückgebucht und fertig.
Ja. Ja, aber ich habe was anderes. Wir haben doch in der vorletzten Folge, also in der Folge 393, über Millilink gesprochen. wenn Sie sich alle gut daran erinnern. Das sind die Forscher aus Karlsruhe und Stuttgart. Die haben einen Weltrekord aufgestellt. Sie haben es geschafft, 100 Gigabit zu übertragen, drahtlos, und zwar im 237,5 Gigahertz-Band, also im Terahertz-Band. Das ist alles schön und gut, sagen jetzt die anderen Forscher. Ihr habt eine wirklich sehr gute Leistung vollbracht. Aber jetzt, was machen wir jetzt damit? Und der IEEE hat sich denn dem angenommen und hat mit der IEEE 802.15 Study Group 100G eine Gruppe eingesetzt, die soll sich darum kümmern, um solche Übertragungswege zu normieren. Denn nur dann, wenn eine einheitliche Norm da ist, dann kann man auch wirklich diese Datenraten nutzen. Und das ist die TU Braunschweig ist da führend, also auch wieder eine deutsche Gruppe. Und die wollen in den nächsten Jahren oder möglichst schnell erstmal Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufbauen und dann erstmal die Verbindung von Mobilfunkantennen zum jeweiligen Kernnetz führen oder dass in Rechenzentren diese Serverfarmen untereinander vernetzt werden können. Und viel später soll es dann mal möglich sein, auch die Übertragung auf mobile Geräte zu realisieren. Aber es fängt gerade an. Wir werden es weiter verfolgen und dann alle paar Sendungen mal darüber berichten.
Eine gute Sache. Ich bin über HGST gestolpert. Diese, Western Digital und Hitachi Festplattenfirma, die gehören dir jetzt zusammen. Die haben was auf den Markt gebracht, das begeistert mich eigentlich. Und zwar eine neue Festplatte in 3,5 Zoll Technologie mit einer Kapazität von 6 Terabyte. So, ich habe mich mal ein bisschen dafür interessiert, wie man das denn macht. Denn das ist ja schon eine ganze Menge.
Mit Helium.
Und so, och, Herr Back. Ja gut, dann erzähl du weiter, ist nee, ja gut nee, so. Nee. Also mit Helium.
Ja. Okay. Jetzt bist du so ruhig?
Ja, du wolltest doch weiter erzählen, du weißt es doch alles.
Nein, bitte. Ich wollte dir nur einmal zeigen, dass ich auch Nachrichten lese.
Ja, du bist ja so klug. Heinz, hast du noch ein Thema?
Ja, erinnert ihr euch noch an den 12. August 1981?
Nein.
12.
Da
August?
Wurde der IBM.
Hallo, 12. August
1981. Da wurde der IBM PC vorgestellt.
Ja.
Der Vater des Ganzen, der William Löw, ist leider im Mitte Oktober verstorben. Er hatte einen Herzinfarkt.
Ja.
Der war bei IBM in den USA, in Illinois. Lake Forest heißt das, hieß sein letzter Wohnort. In den späten 70er Jahren waren ja schon die Apple und Commodore und Atari auf dem Markt und da hat der Irisi IBM gesagt, wir brauchen auch sowas. Damals kam dann Atari zu den Bocaletten Labs von IBM und 1980 war das und haben den angeboten, verkauft doch unseren Spielerechner unter dem Namen. Und der William Löw hat dann gesagt, wir übernehmen Atari direkt ganz. Hat das den Chefs vorgeschlagen? Die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das wäre das Dümmste, was wir machen könnten. Und der damalige CEO, der Frank Cray, hat dann Löw beauftragt, einen Plan zu entwickeln, ein Gerät zu entwickeln, dass innerhalb eines Jahres ein IBM-PC, ein IBM-Produkt auf dem Markt ist, das denn so auf dem Arbeitsplatz rechnen kann. Und da wurden die Gruppe nannte man denn das dreckige Dutzend, 12 Ingenieure eingestellt. Und die haben innerhalb eines Monats den Prototyp des PC gebaut. Der hieß denn damals Acorn. Manche werden sich vielleicht erinnern, es gab auch mal eine Firma, die Acorn hieß, die Rechner verkaufte. Aber der hieß damals als der Prototyp Acorn und wurde dann eben als IBM-PC am 12. August 1981 veröffentlicht. Hatte damals 4,77 MHz, einen Intel 88-Prozessor, 16 Kilobyte RAM, also nicht Megabyte, 16 Kilobyte RAM und kostete $1,565. Der William Löw ist dann nicht bei IBM geblieben. 1988 hat er das Unternehmen verlassen, weil die Führungsspitze ausgetauscht wurde. Mit der neuen kam er nicht zurecht. Er ging zu Xerox und wurde schließlich 1991 zum CEO des Flugzeugherstellers Gulfstream und ist dieses Jahr leider verstorben.
Und die Entscheidung dafür, dass dieser Computer entstanden ist, das war ja auch nicht ganz so, das waren wenige Leute, die sowas zu machen hatten. IBM hat das Ganze nicht sehr ernst genommen und diese wenigen Leute konnten auch nur wenig tun und deshalb mussten sie auch zum Bill Gates gehen und mussten sagen, hallo Bill Gates, wir brauchen ein Betriebssystem. Und da begann dann die Sache
Ja, die wollten damals das Digital Research Betriebssystem haben, das CPM, das ja schon länger auf dem Markt war, allerdings nur auf 8-Bit-Prozessoren lief. Und das Umschreiben, angeblich waren die IBM-Leute bei Digital Research und sind von der Frau des Inhabers abgewiesen worden. Und da sie sowieso mit Gates verhandelten über BASIC, über eine Programmiersprache für den Rechner, die ersten IBM-PCs hatten ja BASIC fest an Bord, dann hat er gesagt, okay, wir liefern euch auch ein Betriebssystem. Und das hat dann, das haben die dann gekauft von Seattle Software für $50,000 und haben es ein bisschen umgeschrieben, der IBM, dann als IBM DOS verkauft.
Ja.
Und sind damit groß geworden.
Ja, und das war für Microsoft die große Nummer.
Und ja, das war der Start der Firma.
IBM eigentlich auch eine große Nummer, weil sie dabei waren plötzlich bei diesen Konkurrenzdingen, die da passierten. Und es war dann letztendlich nachher für uns alle eine weitreichende Entscheidung. Denn Microsoft hat uns ja nun wirklich begleitet und begleitet uns heute noch, wenn wir heute noch über Microsoft 8 reden, oder Microsoft 9, eigentlich verdienen es die gar nicht mit ihrem schlechten Betriebssystem, was am Anfang eingestellt wurde. Jetzt ist Ruhe bei uns.
Ja, ich habe noch eine Geschichte, da muss man vielleicht mal drüber sprechen. Was mit Microsoft passiert, ist ja noch gar nicht so ganz klar. Die Analysten, die sind sich da sehr, sehr uneins. Die einen sagen, das ist das Unternehmen der Zukunft und die anderen, die sagen, die gehen einfach nur sang- und klanglos unter. Es tut sich auf jeden Fall sehr viel. Nachdem Steve Ballmer, das ist dieser, der wie ein Verrückter, wie ein angestochenes Schwein über die Bühne kreichend gesprungen ist vor ein paar Jahren, nachdem der nun weg ist und zu Nokia rübermarschiert ist, muss man überlegen, wie geht's denn nun weiter? Und da gibt es einen Mann im Hintergrund, der da immer noch so die Fäden zieht, der von Anfang an mit Bill Gates zusammen dabei war, Paul Allen, hat eigentlich damals mit Bill Gates zusammen Microsoft gegründet. Gut, er hat sich dann irgendwann nicht mehr mit denen verstanden, aber er besitzt heute noch Anteile im Wert von 2 Milliarden US-Dollar. So, und der arbeitet jetzt ganz aktiv daran, das ist ein Investmentunternehmen jetzt, dieser Paul Allen, dass Microsoft aufgespaltet wird. Er möchte, dass Microsoft die Xbox zum Beispiel wegnimmt von dem normalen Geschäft des Betriebssystems und der Software, die Microsoft ja immer noch produziert. Genauso die Suchmaschine Bing, auch das, die gehört nicht dazu, meint er. Denn die Hauptgeschäfte macht Microsoft ja heute eigentlich im kommerziellen Bereich. Das ist der größte Teil des Gewinns, den Microsoft überhaupt macht. Und jetzt will man mal versuchen, wenn man das aufteilt, wenn Microsoft das Betriebssystem nur noch und auch seine Office-Pakete, die heißen ja auch noch Office, nur noch für gewerbliche Kunden, nur für Geschäftskunden macht und auch für die den Service dann unternimmt und Dienstleistungen übernimmt, könnte das eine mögliche Zukunft sein. Ich kann natürlich nicht abschätzen, ob überhaupt das so einen Sinn macht oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt jemand kann. Auf jeden Fall ist das Fahrwasser sehr, sehr schwer geworden. Und vor allen Dingen, weil es meiner Meinung nach für Microsoft in dem gegenwärtigen Portfolio, in dem sie schwimmen, gar keine Zukunft gibt. Denn im Betriebssystembereich bei kleinen Geräten, Smartphones, hat Android mittlerweile ja über 50% Marktanteil erreicht, weltweit. Wo ist Microsoft? Die sind auf der Nische Nokia, die sie ja gekauft haben, schwimmen die in einem ganz, ganz, ganz kleinen Tümpel und schaffen es nicht, da rauszukommen. Also da haben sie immer etwas glücklos agiert, auch wenn sie natürlich weltweit den Markt für Betriebssysteme überhaupt erstmal aufgebaut haben und erstmal die Computer, so wie sie heute sind, mit ihren Betriebssystemen ermöglicht haben. Aber die Zeiten ändern sich und viele, viele große Firmen sind untergegangen oder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wenn keine genialen Köpfe da waren, die das Unternehmen in die Zukunft geführt haben. Und das ist das, was jetzt bei Microsoft fehlt.
Ja, ja, da hast du schon recht, das finde ich auch so. Und man wird wahrscheinlich gar kein Microsoft-Betriebssystem mehr brauchen, wenn es so weitergeht. Dann holen wir uns ein Betriebssystem aus dem Netz. Das kann dann Microsoft sein oder das kann auch ein anderes Betriebssystem sein, das kann auch Linux sein. Irgendwann kommt irgendwas aus dem Netz und alles wird im Netz stattfinden und da werden diese proprietären Sachen von Microsoft gar keinen Einfluss mehr haben auf das, was wir tun. Und dann heißt es geht bergab.
Ob es natürlich so kommen wird, okay, wenn man sich HTML5 mal näher ansieht, sieht man, dass die Browser-Definitionssprache, also dieses HTML, Hypertext Markup Language, schon vorgesehen ist für einen Windows-Betrieb auch im Browser. Also nicht jetzt Betriebssystem Windows, sondern mit Fenstern, mit unterschiedlichen Fenstern, die auch im Browser laufen können. Sowas würde natürlich auch Google mit seinem Chrome OS unterstützen, das ja auch sehr webbasierend sein soll. Also das wird spannend zu beobachten.
Ja, ja.
Was wir auch sehen, ist so eine Fragmentierung der Endgeräte. Früher hatte man, was heißt früher, nach 81, hatte man seinen Rechner auf dem Tisch stehen, entweder sein PC oder sein Apple oder die größeren Firmen hatten dann auch schon mal Workstations da stehen. Aber die Zeit ist ja an sich vorbei. Der Rechner steht zwar noch am Arbeitsplatz, aber auch unterwegs kann man hier wunderbar arbeiten mit den ganzen Tablets, mit den ganzen Smartphones und was es alles an neuen Endgeräten gibt. Deswegen gibt es bei vielen Firmen auch, da sie nicht so eine Vielfalt von Geräten kaufen wollen, die Sache, komm, bring your own device. Also bring doch dein eigenes Gerät mit und mach deine Firmenarbeit auf dem eigenen Gerät. Allerdings ist das nicht ganz unkritisch. Denn eine Umfrage von Samsung hat ergeben, dass 29% der deutschen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern schon geschäftskritische Daten verloren haben, wenn die Mitarbeiter auf ihren privaten Geräten hatten. Also wenn so ein Gerät gestohlen wird zum Beispiel oder es geht auf dem Parkplatz verloren oder es wird gehackt, was ja auch gerne passiert. Das unterstützt auch eine Studie von G-Data. Die haben ihre Mobile Device Management Studie, sehr erhaben dieser Begriff, haben sie auf den Markt gebracht oder haben zur Verfügung gestellt und sagen auch, dass denn eben neben einem Notebook und PC ganz viele Kundendaten auf den Geräten landen, die von den Leuten mitgenommen werden. Da sind dann auch Kundenadressen, Konstruktionspläne, sind Konzepte drauf, da sind Dokumente drauf oder Kalkulationen. Also alles Daten, die auch für andere interessant sind. Jetzt ist aber so, dass die Unternehmen in der Sicherheitsausstattung dieser mobilen Geräte der Mitarbeiter eher zurückhaltend sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Dabei gibt es auf dem Markt genug Software von den verschiedensten Anbietern, dass man diese Geräte auch aus der Ferne warten bzw. vor allen Dingen löschen kann. Denn wenn ich mein Handy verloren habe und habe da die neuesten Konstruktionspläne drauf, dann ist die Gefahr ja groß, dass sie der Konkurrenz in die Hände fallen. Wenn dann aber der Administrator hergehen kann und sagt, komm, jetzt löscht das ganze Handy, dann werden alle Daten, die darauf sind, gelöscht und das Gerät ist zwar verschwunden, aber die Daten kommen nicht in die falschen Hände. Also man muss, wenn man sowas macht, sehr, sehr vorsichtig sein und es ist wirklich nicht zu verstehen, warum diese Top-Manager sich da nicht wirklich rantrauen. Denn auch was anderes kann passieren. Wir haben es ja, die Symantec haben es mal ausprobiert mit den USB-Sticks. Einfach mal 10 Stück auf den Parkplatz geschmissen. Mhm. 7 Stück davon haben sich dann zurückgemeldet. Ich kann auch einem einen, wenn ich irgendwo ein Gerät liegen sehe in der Kneipe, kann ich dem eben mal einen Trojaner unterschieben. Und schon ist, gehört mir das Gerät virtuell. Und ich kann dann auch auf die Firmendaten, die eventuell da sind, also Zugangsdaten, E-Mail-Accounts, Bankdaten und sowas, kann ich denn zugreifen. Das ist ja kein Problem. Und so ein Handy liegt schnell mal irgendwo rum. Vor allen Dingen die Tabletts liegen ja gerne rum, weil die nicht in die Hosentasche passen. Mhm. Und die Umfrage zeigt zum Beispiel, dass 83% der Firmen davon ausgehen, dass bei einem Geräteverlust auch eine sehr hohe Schadenswahrscheinlichkeit ist. Und dass eben der Geräteverlust als die wichtigste Gefahr dient. Dabei ist etwas anderes übersehen, dass allein im ersten Halbjahr 2013 mehr als 520.000 neue Schadapps für Android-Geräte von den Cyberkriminellen veröffentlicht wurden. Mit steigender Tendenz. Also nicht 520.000 neue Viren, sondern die nehmen sich ja eine App und bauen um diese App einen anderen Karton rum und in diesem Karton ist dann die Spionagesoftware. Also man kann sagen, dass dadurch, dass denn die meisten Firmen, also ungefähr ein Drittel der Firmen, überhaupt keine Sicherheitslösung aufspielen, spielen die den Cyberspionen direkt in die Hände. Und wir müssen, ich meine, wir sagen es ja immer wieder, es ist eine Gefahr, wenn man das macht, es ist sicherlich sinnvoll, mobile Geräte einzusetzen, die Mitarbeiter damit gut auszustatten, aber dann bitte auch so ausstatten, dass im schlimmsten Fall, also im Fall eines Geräteverlustes, man vorbeugende Maßnahmen treffen kann, um dann die Daten, die da drauf waren, die Firmendaten zu löschen. Ich weiß, das ist jetzt wieder mein erhobener Zeigefinger, den ich immer mache, aber leider gibt mir die Wahrheit immer wieder recht, was ich sehr, sehr schade finde, dass so viel kriminelle Energie in der virtuellen Welt unterwegs ist.
Du, der Deutsche Journalistenverband hat Ende Oktober auch den Zeigefinger gehoben und hat den Journalisten geraten, bei elektronischer Kommunikation auf E-Mail-Dienste von Yahoo und auch von Google bis auf Weiteres zu verzichten. Denn ich meine, mittlerweile ist ja nun bekannt geworden, und ich glaube, die Washington Post hat ja einen Bericht veröffentlicht gehabt, dass sich die englischen und die amerikanischen Geheimdienste, die US-amerikanischen, muss man hier genauer sagen, einen direkten Zugang zu diesen Daten beschaffen. Und zwar gehen die in die Rechenzentren virtuell von Google und Yahoo und hören alles ab, was Gott verboten hat. Und es ist natürlich klar, wenn ich meine Cloud nutze, die mir da von Google zur Verfügung gestellt wird oder Yahoo, und habe meine Daten da drin, vielleicht meine Berichte, meine Recherchen, wo ich viel Zeit und Fleiß und Mühe reingesteckt habe und eventuell sogar Kontakte, die ich schützen muss, und die kommen da in die Hände dieser schweinischen Geheimdienste, geht nicht anders, muss jetzt sein, dann ist das natürlich nicht mehr zum Lachen, sondern dann ist das traurig, schlimm und kann sogar gefährlich werden für diejenigen Leute, die mir ihre Informationen gegeben haben. Und wenn das jetzt schon der Deutsche Journalistenverband seinen Mitgliedern empfiehlt, darauf zu verzichten, dann sollten wir alle überlegen, ob unsere Daten nicht auch so ein bisschen wichtig sind, dass wir die vielleicht auch nicht unbedingt in die Cloud von Google und Yahoo legen sollten. Wobei, wenn sie da sind, dann sind sie schon geklaut aus der Cloud.
Ja, genau das. Und wir haben immer darauf hingewiesen, wie schlimm das eigentlich ist, dass Google so eine Krake ist, die alles ranzieht, um zu wissen, wo es lang geht. Und das hat nie einer ernst genommen. Nie hat das einer ernst genommen. Ich muss schon sagen, dass wir da sehr, sehr weitsichtig waren, indem wir davor gewarnt haben. Wir warnen auch heute noch davor. Google ist keine gute Firma. Sie wollen an unsere Daten. und sie verdienen an uns, die wir gar nichts gemacht haben.
Ja gut, dafür nehmen wir die Gratisdienste von Google in Anspruch. Also die Suchmaschine, die nur genial ist.
Nimmst du die immer noch in Anspruch?
Ich nehme die immer noch in Anspruch.
Na, du Armer. Ja. Nimm doch zumindest mal DuckDuckGo oder sowas.
Die nehme ich auch schon mal.
Ja.
Aber die Trefferwahrscheinlichkeit bei Google, die ist sehr, sehr hoch. Also wir nehmen die Dienste von denen gratis in Anspruch. Viele nehmen ja auch Google Mail in Anspruch. Die ist sicherlich von der Bedienung her komfortabel. Und in den Geschäftsbedingungen steht eben drin, wenn du deine Datenadressen bei uns lässt, dann nutzen wir die aus. Das muss ich denn wissen, wenn ich die Dienste in Anspruch nehme und muss mich damit abfinden.
Ich frage mich nur, warum ist diese Welt so blöd, Hans? Denn ich frage mich nur, warum ist diese Welt eigentlich so blöd? Stell dir mal vor, es gäbe eine neue Post in Deutschland, die sagt, wir transportieren jetzt deine Briefe kostenlos und wenn du uns deine Briefe zum Transportieren gibst, dann lesen wir die natürlich und alles, was da an Informationen für uns interessant ist, das benutzen wir natürlich. Wer würde denen seine Post mitgeben, nur weil es kostenlos ist? Aber hier im anderen Fall, da macht man's. Ich verstehe das nicht. Ich begreife die Zusammenhänge nicht.
Diese Kostenlosmasche hat ja schon bei den Preisausschreiben in grauer Vorzeit, also vor 4-5 Jahren, funktioniert. Die Sinn eines Preisausschreibens war ja immer, an die Daten der Leute zu kommen, die man dann an die Adresshändler weitergeben konnte. Damit die wurden ja immer verkauft, Adressen wurden ja schon immer verkauft. Und das funktioniert, solange ich zurückdenken kann. Das ist bloß im elektronischen Maß, sind es nicht nur ein paar Tausend. Es geht denn jetzt hier um Millionen und Milliarden von Adressen und persönlichen Daten, die hin und her geschoben werden, die mit Big Data Mitteln durchanalysiert werden. Und wie wir auch immer ganz platt sagen, Google weiß mehr über uns als wir selber.
Ja, aber nicht nur Google, sondern auch die Geheimdienste, die diese Daten abschöpfen. Und wenn ich mir überlege, was so immer stückchenweise herauskommt und weswegen vielleicht gerade in Deutschland so lange geschwiegen wurden von Seiten der Offiziellen, dass die Deutschen gelobt werden von den Engländern, wie gut sie doch sind in ihren Recherchen, in ihren geheimdienstlichen Tätigkeit. Und die Franzosen sind mit dabei und die Spanier sind mit dabei und die Schweden sind mit dabei. Selbst die Holländer machen damit. Nur die Italiener, die nicht. Die sind so chaotisch strukturiert, dass keiner mit denen irgendwas anfangen kann mit diesen Daten. Das hat also auch sein Gutes. Aber alle Geheimdienste arbeiten ja zusammen, tauschen ihre Daten aus, unterstützen sich. Und die Engländer haben ja wohl ein Programm aufgelegt, dass ihre Geheimdienste den Befreundeten, das tun wir mal in Anführungszeichen, Geheimdiensten, Mittel an die Hand geben, Informationen, Erfahrungen, Ratschläge, wie sie die Politik beeinflussen können, dass die Gesetzgebung geheimdienstfreundlicher gestaltet wird. Also viel perverser kann es nicht mehr sein. Das ist ja dann schon ein Staat.
Gute Nacht.
Ist also wirklich erschreckend, wenn ich mir das überlege, dass sich hier Organisationen innerhalb des Staates wirklich selbstständig machen.
Und sleep you well. Alle mögen gerne einschlafen.
Ich weiß zwar nicht, was das damit zu tun hat, wenn du müde bist, dann mach es doch. Aber wir kommen aber dennoch so langsam an das Ende der Sendung. Ja. Bitten nochmal unsere Zuhörer einfach mal in unseren Shop hineinzuschauen unter cc2.de. Es wird geschrieben, alles mit Buchstaben. Auch die 2 ist keine Ziffer, sondern ein Wort. Dort kann man sich nicht nur Informationen, Sendungen und so weiter holen, sondern auch auf den Shop klicken und gucken, was es da an neuen und schönen Sachen gibt. Und jetzt, wo es kalt ist und eklig ist, das Wetter draußen, wäre das eventuell mal so eine Maßnahme in die Richtung, vielleicht auch schon als Geschenk oder so etwas. Denn eine Jacke, die ist gut. Und ein Regenschirm, warum denn nicht einen mit dem Computerclub-Logo drauf? Also ich muss sagen, alle Leute gucken und machen. Und dann noch ein ganz kleiner Tipp. Da hat doch vergangene Woche das Europaparlament gedroht mit dem Zeigefinger, dass diese bösen Plastiktüten nun irgendwann verboten werden. Bei uns im Shop gibt es keine Plastiktüten. Nein, unsere sind Stoffbeutel mit dem CC2-Logo drauf. Wir sind der Zukunft schon längst voraus. Da brauchen wir kein Europaparlament. Wir haben diese Verantwortung schon. Also, was sagen wir jetzt? Viele Grüße in die Runde.
Daumen hoch, Zickezack und tschüss.
Und tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Mein Telefon fängt jetzt hier schon an.